Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Ja, und diese Woche starten wir mit einem Chartrekord von Kollega rein. Weiter geht's mit einem drohenden Beef zwischen Kapi und UFO und einer düsteren Prophezeiung von Animus über UFO. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei unseren Erlebnissen vom Wochenende, Heroes Festival. Denn da war UFO einer der Headliner und wir sprechen heute ein bisschen über unsere Highlights und wen wir sonst noch so gesehen haben. Sufjan, Nimo, Amo und Ayman haben einen neuen Song rausgebracht, Schlimmer denn je. Und wir sprechen über den Beef, der zwischen Sufjan und Nimo in den letzten Jahren vermutet wurde und was SOTT, also der Produzent von diesem Track, in Zukunft plant. Bekommen wir vielleicht da sogar eine Art Aslak-Sampler, den sich ja irgendwie jeder FFM-Rap-Fan wahrscheinlich immer mal gewünscht hat. Und musikalisch gibt's heute außerdem zwei große Comebacks. Einmal Haftbefehl, der einfach so random mal drei Freestyles rausgehauen hat und der zusammen mit Flairs Ex-Produzent Flawless jetzt durchstarten will. Und das Finale der Folge, Raf Camora, der ist jetzt zurück nach über einem halben Jahr Pause. Der hat ja gesundheitliche Probleme gehabt und ja, mal schauen, ob er es jetzt mit seinem neuen Song Out of the Dark auf Platz 1 in den Charts schafft. Und es gibt ja auch ein bisschen Kritik an dem Song, weil es ein Falco-Sample ist. Und genau darüber sprechen wir heute. Also genießt den Podcast und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, wie Lennart gerade schon gesagt hat, sind wir wirklich frisch zurück vom Heroes Festival. Freitag, Samstag waren wir da am Abfeiern und sind dann zurückgekommen jetzt am Sonntag und haben da auch einiges miterlebt, unter anderem zum Beispiel Shirin, die live on stage uns noch erzählt hat, dass ihr Song Bauchbeine Po jetzt in der zweiten Woche auf Platz 1 der Singlecharts ist. Aber letzte Woche kam ja auch noch ein sehr wichtiges Album raus und da war es wichtiger denn je, dass dieses Album auf die 1 geht, und zwar Still King von Kollega. Und warum war das so wichtig? Weil Kollega in die Box, in diese Deluxe-Box zu seinem Album einen Award reingepackt hat von den Charts, dieser Glass Award, den man so kennt, wo eben drauf stand Nummer 1 Album. Dementsprechend musste er jetzt auf die 1 gehen, damit dieser Award auch nicht irgendwie, ne, so fehl am Platz dann in dieser Box war. Und Gott sei Dank, wir können einen Haken dran machen, er hat das Ganze geschafft. Die offiziellen deutschen Charts haben es vor ein paar Tagen verkündigt. Kollega Still King ist tatsächlich mit seinem vermutlich letzten Album auf die 1 gegangen. Ja, Gratulation, erstmal ein bisschen durchatmen auch. Es war tatsächlich gar nicht so die schwierige Woche, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr froh, dass er es geschafft hat. Und jetzt ist das nächste Ziel natürlich dreifach Gold, weil, wie wir letzte Woche noch erfahren haben, in der großen Deluxe-Box, da war ein anderer Award drin, und zwar von dreifach Gold. Das heißt, das ist jetzt das nächste Ding, was es zu schlagen gibt.
Ja, ein Kollege hat damit tatsächlich einen Chartrekord aufgestellt. Bisher hat er sich damit Bushido die Spitze geteilt. Und zwar Deutschrap-Artist mit den meisten Nummer 1 Alben in ihrer Karriere. Und Kollega steht jetzt aber mit dieser Platzierung, die er da mit Still King eingefahren hat, alleine an der Spitze mit 11 Nummer 1 Alben und Bushido mit 10 Nummer 1 Alben, hat eventuell ja noch die Chance, da gleichzuziehen mit Kollega. Oder wenn er neben Classic 2 mit Shindy auch noch ein Solo-Album rausbringt, wäre sogar die Chance da, dass er dann alleine vor Kollega steht. Also die betteln sich da gerade um Platz 1. Und natürlich witzig, dass die jetzt auch bald ihre Karriere beenden, beziehungsweise Kollege hat ja sie jetzt anscheinend schon beendet. Und dahinter sind übrigens Raf Camora und Contra K. Die haben beide 8 Nummer 1 Alben in Deutschland, aber sind ja auch gerade noch extrem im Hype und könnten eventuell ja auch noch einen Bushido oder einen Kollega da einholen. Also die Wahrscheinlichkeit besteht.
Ja, und ich habe gelesen, dass er jetzt auf einer Stufe ist mit den Beatles, Rammstein und Rolling Stones. Die haben eben auch gleich viele Nummer 1 Alben. Also echt stark, was er da gerissen hat. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich höre das Album die ganze Zeit rauf und runter wie so eine Playlist irgendwie. Ich habe jetzt schon natürlich so meine Lieblingstracks und alles, aber auch zusammen mit dieser Tony-Style-EP. Es ist einfach ein verdammt gutes Kollega-Album. Irgendwie die letzten, da habe ich einzelne Songs gefeiert, aber nicht so das komplette Album als Gesamtwerk irgendwie. Und das ist echt richtig stark. Und Als kleine Ende zu dem Kollega-Thema habe ich mir noch einen Part rausgeschrieben, den ich echt sehr, sehr geil finde und den mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf geht, ist von der Tony Style EP. Und zwar rappt Kollega da: Einmal mehr eine Nacht im Knast unter Eckzellen decken, doch ich habe geschmierte Zeugen, die mich exzellent decken, plus können exzellent acten, plus ich bin rich as motherfucker mit Euros in den Klammern, als würde ich gerade Excel entdecken. So. Ey, das ist schon geil. Ja, Mann. Ey, richtig, richtig geil. Okay, ich würde aber sagen, wir starten jetzt mal rein, und zwar kriselt es ein bisschen bei Capi und Ufo. Man muss wissen, Capi und Ufo haben super viele Songs zusammen. Ich habe eben mal so ein bisschen so überflogen, es sind mindestens 6 Songs noch mehr, die da zusammen gemacht haben, unter anderem Sachen wie Power, den wir übrigens auch am Wochenende gehört haben beim Heroes, natürlich nur von Ufo alleine, aber auch zum Beispiel Neymar, absoluter Legendentrack, und die haben wirklich eine lange Zeit zusammen Musik gemacht, und ich hatte auch immer so das Gefühl, dass die beiden sich gut verstehen, also nicht nur zusammenarbeiten, sondern einfach auch so zusammen können, irgendwie diese Berlin-Connection, irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich mir das Gefühl, die beiden, die können gut miteinander. Und jetzt war es ja schon so, dass zum Beispiel Neymar 2 von Capi ohne Ufo rauskam. Aber da jetzt auch nicht so irgendwas Wildes vermutet, sondern eher so, ja, okay, Capi ist gerade ein bisschen auf einem anderen Film, der macht hier so sein Newcomer-Ding und so weiter, ne, so, okay, fair, ja. Jetzt kam der Song Flügel zusammen mit Samo 104 raus, und auf diesem Song gibt es einen Part, wo man auch erstmal gar nicht so direkt was vermuten würde, dass jetzt irgendwie so ein Diss versteckt ist, und zwar rappt Capi da: Ich sehe alte Freunde auf der Bühne, die schreien, sie wollen nicht ins Paradies. Ich hoffe, dass dir Gott vergibt. Ich finde das schade, Bruder, und hoffe, dass dir Gott vergibt. Denn was du sagst, verstehst du noch nicht. Wenn du da bist, verstehst du es endlich. Und wenn die Engel kommen, weißt du ganz genau, dass es vorbei ist. Und erst am Ende weißt du, was der Preis ist. Also man könnte schon vermuten, dass es irgendwie so in Richtung UFO geht, aber so 100% jetzt auch nicht so in your face, so UFO-Diss oder sowas. Und um das Ganze dann aber noch ein bisschen zu unterstreichen, oder wo es dann eben eindeutig wurde, war, als Capi dann so 1-2 Tage später in seiner Insta-Story ein Video gepostet hat zu diesem Song. Das war so ein bisschen so ein Video, was jemand selber erstellt hatte mit CapCut. Und dort zu sehen war dann dieser Konzertausschnitt von UFO, der ja auch so ein bisschen polarisiert hat, viral ging, weil da so diese satanistischen Symbole irgendwie zu sehen waren. Dann hat man gesehen, dass UFO so mit blauen Haaren war. Man hat diese High Heels gesehen, die UFO mal anhatte. Dann dieses I Love Sony Cover, wo UFO in so blutend in so einer Badewanne liegt. Es gab noch aus so einem Musikvideo einen Ausschnitt, wo UFO sich dann am Ende irgendwie erschossen hat, in so einem weißen Kleid. Und all das eben dann zu dem Song mit diesem Ausschnitt. Und dann war so klar, okay, gut, hier hat sich Capi wirklich an seinen ehemaligen Kollegen / Freund gewandt und ihm direkt diese Nachricht geschickt.
Ja, aber was ich so komisch finde, also ich wusste erst nicht, ist das überhaupt ein Song, der schon draußen ist oder nicht, oder von wo ist dieser Ausschnitt, aber wenn das von diesem Song ist mit Samo 104 Flügel, das Lied ist auf dem Album Vladislav erschienen. Und das ist ja wirklich schon ein paar Monate alt. Also das kam ja, glaube ich, im April raus. Und deswegen ist es gerade so random, dass jetzt Capi letzte Woche diesen Ausschnitt in die Story gepostet hat in Richtung UFO. Also er hat es ja nicht nur irgendwie auf TikTok gepostet, sondern er hat es ja wirklich auf Instagram in die Story, und Capi ist ja zurzeit jetzt auch niemand, der irgendwie jeden Tag 10 Stories postet. Ja. Also er wollte damit ja wirklich irgendwie richtig Aufmerksamkeit generieren und auch sich irgendwie in Richtung UFO halt wenden damit.
Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt, weil für mich sah das auch irgendwie so ein bisschen aus, als ob ein Fan dieses Video erstellt hat und Capi das dann vielleicht so passend fand, dass er gedacht hatte, ey, okay, ich teile das jetzt überall und mache das auch so in meine Insta-Story. Aber egal, woher das Video kommt, es ist ja so ein ganz direkter Front an UFO, beziehungsweise, also Front, aber natürlich schon in einer gewissen Weise. Das hat natürlich auch immer so ein bisschen so ein Geschmäckle, wie irgendwie so, ja, okay, UFO ist halt der, bei dem gerade trotzdem noch so läuft. Und der, ich finde auch, er hat sich so ein bisschen gefangen mittlerweile, was diese Extremsachen angeht. Also sowohl jetzt auf dem Konzert als auch so in den letzten Releases irgendwie war das alles so ein bisschen normaler. Der hatte wirklich so eine Phase, wo es sehr, sehr wild war.
Ja.
Aber jetzt ist es wieder so ein bisschen normalisiert. Und so bei Capi ist jetzt noch nicht wirklich wieder so das alte Level erreicht und sich dann jetzt an so ehemaligen Kollegen, ja, natürlich hat er das Recht.
Aber es ist ja eigentlich auch nicht böse gemeint. Es war ja jetzt nicht fronten in dem Sinne, sondern auch so ein bisschen ey, ich mache mir Sorgen um einen Bruder, so ungefähr. Kapi hat sich auch häufiger immer mal wieder in den letzten Jahren geäußert. Einmal ist so ein bisschen durchgeklungen, so als Fans gefordert haben, mach doch Neymar 2 mit UFO und so, hat er mal sowas gesagt, so ja, so oh, UFO auch immer viel unterwegs und so. Und es hat sich, glaube ich, so angehört wie, ja, UFO hat auch einfach nicht mehr so Bock, mit Kapi Musik zu machen. Also das ist jetzt so reine Interpretation, aber auch nachdem Kapi jetzt so vor paar Wochen, paar Monaten gesagt hat, so, ey, es gibt halt so, er hat immer jedem, selbst in seiner krassesten Zeit, hat Kapi immer mit jedem Feature gemacht, egal ob das jetzt irgendwie ein Rapper war, der bei dem gerade nicht so lief und so. Und viele andere in der Szene sind eben so, die wählen sich aus, mit wem sie Feature machen. Und wenn sie merken, bei einem läuft nicht mehr so krass, dann machen sie auch nicht mehr. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, du hast gesagt, ne, Kapi, UFO damals richtig, richtig viel zusammen gemacht. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Neymar das letzte gemeinsame Feature von den beiden war und dass danach nichts mehr kam. Und halt Power. Ich glaube, das waren so beides 2018 und ich glaube, mit dem Weggang von Kapi zu EGJ, ich kann mich noch dran erinnern, damals hat sogar Bushido dann was von UFO in seiner Story geteilt oder so. Das heißt, da war auch noch alles gut so zu der Zeit, aber dann wirklich, als Kapi halt auch dieses Ding mit Samra durchgezogen hat und UFO dann aber auch, ja, immer mehr so, dann war ja so UFO beendet Karriere und sowas, da ist es dann irgendwie, so haben die sich aus den Augen verloren. Was echt ein bisschen schade ist, weil damals waren die so ein, ja, Art Dreamteam auch irgendwie durch die ganzen Features und kann mich auch an sehr, sehr lustige Instagram-Stories von den beiden erinnern.
Ja, vielleicht ist ja wirklich, weil Kapi dann so ein bisschen mehr auch in diese ganze so Arafat-Großfamilien-Richtung irgendwie gegangen ist und UFO sich da echt auch so raushält, so komplett irgendwie, dass er damit einfach gar nicht mehr so viel zu tun haben wollte. Ja, wer weiß. Wer sich auch noch dazu geäußert hat, ist Animus. Der hatte dann wortwörtlich gesagt, es ist eine absolute Katastrophe und ich halte UFO für so dumm, dass er das einfach als Kunst sieht und nicht checkt, wie schlimm das ist, dass man den Teufel glorifiziert. Aber ich kann euch hier versprechen, dass UFO noch erniedrigt wird vor all euren Augen, weil er mit Satanisten und so einer Scheiße wirbt. Lehnt euch zurück und beobachtet es einfach. Ich kann euch versprechen, dass er auf eine Art und Weise erniedrigt wird, dass ihr euch denkt, oh mein Gott. Ja, ich denke ehrlicherweise nicht, dass UFO so dumm ist. Ich glaube, der spielt ganz bewusst damit irgendwie, um halt so zu schockieren und zu polarisieren irgendwie, ne? Also ich glaube nicht, dass er zu dumm dafür ist. Trotzdem feiere ich es nicht, muss ich sagen. Ich bin, war und bin auch kein Fan von diesem ganzen, da haben wir letzte Woche schon bei Finch drüber gesprochen, dieses so religiöse Symbole zu verwenden für Promo oder für Aufmerksamkeit und so, einfach irgendwie ein bisschen strange.
Ja, also ich frage mich halt, was Animus damit meint, weil das hört sich für mich so an, als wäre zum Beispiel so, man denkt ja dann auch immer direkt in so eine Clan-Richtung irgendwie mittlerweile, wenn man sowas so Erniedrigung hört und so, ne? Und da denke ich irgendwo die ganze Zeit, da gibt's jetzt irgendwie schon so ein Video von UFO, womit jetzt UFO gedroht wird, so, ey, das kommt raus, wenn du das und das machst. So, und Szene intern wissen die Leute schon Bescheid. Oder weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, was sonst Animus seine Prophezeiung gerade soll. Das hört sich so voll heftig an irgendwie, als wäre da schon irgendwie Material, womit man UFO so in der Öffentlichkeit mega erniedrigen könnte. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt so letzte Woche ja gerade auf TikTok sowas komplett Wildes irgendwie viral gegangen ist, als Ahmad Patron Miri so ein Video von ihm jetzt aufgetaucht ist, wie er irgendwie in so einem Kleid dasteht und so tanzen soll und anscheinend ja von dem Rapper Volo bedroht wurde. Wir hatten uns das ja angeguckt, weil das jetzt gerade, als wir zusammen dann beim Heroes Festival waren, ja gerade rausgekommen ist und deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit sowas im Kopf, wenn es so heißt, so von wegen, ja, hier Rapper XY wird jetzt bald da und da erniedrigt, so keine Ahnung. Völlig, völlig geisteskrank, was da abging.
Ja, man, das Video hat echt geschockt irgendwie, weil du dann so merkst, wie so dieser TikTok-Beef manchmal auch so, ne, nach außen schwappt, wenn man sich irgendwie den falschen Leuten anlegt und auch wirklich einfach so traurig zu sehen. Einfach, das tut im Herzen weh, wenn man sowas sieht, wie jemand, also ja, keine Ahnung, also das ist wirklich einfach nicht geil, wenn das so zu weit geht. Aber um mal wieder zurück auf ein schönes Thema zu kommen. Und zwar, wir haben uns ja am Wochenende gesehen. Und ich weiß noch, als wir uns getroffen haben, habe ich so auch davon erzählt, dass ich die ganze Zeit so Kollege-Album rauf und runter höre. Und das ist auch so einer der Gründe, warum ich es so schade finde, dass Kollege geht. Der ist, dass Kollege für mich so ein ganz besonderen Legendenstatus hat. Es gibt nicht so viele Rapper, die so auch so ein bisschen mysteriös noch sind, die nicht jeden Tag in ihrer Insta-Story teilen, wo die sind, was die zum Frühstück hatten, mit wem die gerade sind, was die gerade für Musik hören und so weiter, sondern wo so ein bisschen so, da ist wirklich so eine Künstlerfigur, die so ist, wie gesagt, mysteriös ist, man weiß nicht genau, was da geht, irgendwann kommt ein Album raus, Promophase raus, so, und von diesen Künstlern gibt's eben nicht mehr so viele, habe ich das Gefühl, weil ja auch jeder natürlich dazu motiviert motiviert wird, möglichst viel auf Social Media zu posten, irgendwie die Songs anzuheizen. Die Promo ist mittlerweile genauso, dass man immer auf TikTok 1000 Videos probiert zu machen. Ey, ich teile alle in meiner Story, die dazu eine Creation machen und sowas, ja. Und das war so ein bisschen so ein Topic, was wir eben hatten, so mäßig so, wer sind denn diese Rapper, die noch so einen Legendenstatus haben, die man so mal, die will man mal einmal gesehen haben und so. Und um jetzt mal aufs Heroes Festival zurückzukommen, da waren wir ja am Wochenende und für mich wirklich so zusammengefasst, das, was ich so richtig stark fand, war, dass es da so viele von diesen Big Moments gab, wo ich erinnere mich zurück, wir waren da mit unserem Kollegen Willem und wir standen unten vor der Bühne und immer so, Alter, das ist auch so Legende, das muss man auch mal abgehakt haben und so. Und sowas, solche Erlebnisse hatten wir richtig, richtig oft am Wochenende. Deswegen war ein krasses Festival, aber was mich jetzt interessiert, wir hatten jetzt mal einen Tag Pause dazwischen, ein bisschen rechargen. Was waren denn deine Highlights vom Heroes?
Also samstags fand ich persönlich halt das Line-Up insgesamt stärker als freitags. Und freitags war halt Jizzes Show, haben wir ja komplett mitbekommen und war einfach geil. Genau aus dem Grund, was du halt gerade gesagt hast. Ne? Also für mich halt so jemand, den sehe ich sehr selten in Line-Ups von Festivals. Und es ist irgendwie geil, mal abzuhaken. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin jetzt auch nicht so ein krasser Jizzes-Fan, dass das so meine oberste Prio wäre, auf eine Tour zu gehen von Jizzes. Deswegen finde ich es aber umso geiler, den auf dem Festival mitzuerleben und weil halt auch die Stimmung dementsprechend gut war. Also ich hatte das Gefühl, gerade weil er nicht so häufig auf Festivals ist, waren so alle voll am Ausrasten. Irgendwie gab es ja dann diesen Moment, wo dann so plötzlich so alle 187-Hits kurz mal reingemixt wurden von DJ Max. So, wo dann aber auch alle ausgerastet sind, weil dann halt so, keine Ahnung, 500 PS plötzlich kamen, nie ohne mein Team, Maxwell, Skifahren, Maxwell und sowas. Also wilder 187-Mix, der aber die Stimmung halt übel angeheizt hat.
Ja, und das war auch geil, wenn Jizzes dann einfach nur rumläuft und die ganze Zeit so, ja, ins Mikrofon schreit in seiner Stimme. Also ja, das reicht schon aus, um die Stimmung anzuheizen. Ja, ich muss auch sagen, Samstag war für mich auch der stärkere Tag. Was für mich Freitag noch ein Highlight war, war auf jeden Fall die Shirin David Show. Auch wenn wir die schon mal beim Splash gesehen haben, muss ich ehrlicherweise sagen, da war ich so ein bisschen zu weit weg und jetzt haben wir wirklich so voll bewusst uns diese Show mal angeguckt und es war so die am besten durchgeplante Show, fand ich. Sie hatte die ganze Zeit von vorne bis hinten eine Tänzergruppe mit dabei, die zu jedem Song eine fixe Choreografie hatten. Sie hat auch wirklich, finde ich, sehr wenig Playback gemacht, die ganze Zeit Gas gegeben. Und das Witzige war so, wir standen dann halt so mitten in der Crowd um uns herum, Jungs, Mädels, alles mögliche, auch einfach so Jungs, die nur mit ihren Kumpels da waren und du hörst die ganze Zeit so von rechts und links so, Jungs, mir egal, was ihr denkt, ich bin jetzt Shirizzle, ich feier Shirin und so. Du hast wirklich gemerkt, wie sie so mit ihrer Show überzeugt hat und alles, was am Anfang so war mit so, ah, Shirin, kann man sich doch nicht begeben, bla bla und so, wie das so weggefallen ist, weil sie so krass performt hat und am Ende wirklich so der Closing Track war dann Bauch, Beine, Po. Sie hat quasi schon die Show beendet, dann kam Zugabe, dann hat sie noch einen Song gespielt, ich weiß gar nicht mehr, was es war und dann kam Bauch, Beine, Po und danach hat sie dann noch einen Fan auf die Bühne geholt, ein Mädchen und hat mit ihr zusammen dann nochmal Bauch, Beine, Po performt und es sind wirklich alle durchgedreht. Also ja, das war wirklich auch ein Highlight, muss ich sagen.
Ich glaube, es spielt sie halt gerade auch mega in die Karten. Also dieser Bauch, Beine, Po-Hype, ich glaube, den spürt sie auch jetzt zum Beispiel beim Heroes Festival im Vergleich zu Festivals, die sie schon vor ein paar Wochen gespielt hat, als der Song noch nicht draußen war. Ja. Also weil du da sozusagen das Momentum einfach mit dir hast.
Ja, vor allem ist es halt wirklich von ihr, finde ich, so der partymäßigste Track oder so gute Laune, dass du so voll abgehst. Die anderen sind ja, obwohl sie so Hits sind, ein bisschen mehr so, keine Ahnung, noch 90, 60, 111, ich darf das und sowas. Die sind eher so Statement-Tracks, aber so Bauchbeine-Po ist wirklich so, Bauchbeine-Po, alle so am Ende dann halt durchdrehen können irgendwie. Und was ja auch witzig ist, auf einem anderen Festival hat dann Chiago, bei Zornig hat er dann so gemacht, dass in im zweiten Refrain macht er so Moshpits auf, alle denken so, okay, gleich geht's übel ab und dann switcht er den Beat und auf einmal kam so Bauch, Beine, Po und so, also hat quasi so das ganze Publikum hops genommen und bei uns war das auch so, weil Chiago war am Samstag, also am zweiten Tag, der erste Act, den wir da so voll miterlebt haben und da hat er denselben Move gebracht, allerdings mit Barbie Girl, wenn du dachtest, oh mein Gott, jetzt geht's komplett ab, auf einmal Barbie Girl Refrain irgendwie und ja, einmal alle ganze Crowd hops genommen.
Ich war da aber dann eher ein bisschen enttäuscht, weil ich schon das Video gesehen hatte mit Bauch, Beine, Po davor und ich habe damit gerechnet, gesagt halt, dass dieses Lied kommt und dann kam so Barbie Girl, war ein bisschen schade, aber Thiago auch ihren Move gebracht, dass er dann einfach von Philo Rasenschach gespielt hat und alle Leute ausgerastet sind. Und genau, samstags hatten wir drei Shows, die wir komplett angeschaut haben und ich habe auch danach gemerkt, so ey, es gab zwar noch so viele andere, die ich auch gern länger gesehen hätte, wie einen Chelo, wie Chelo und Abdi oder Nimo oder so, wo wir dann nur Teile von der Show mitbekommen haben, aber so wenn du so drei Shows komplett dir anschaust, dann bist du auch einfach schon gut am Arsch danach, muss man sagen. Mhm. Und da kann man sagen, so, also Thiago, muss ich sagen, insgesamt beim ganzen Festival krasseste Stimmung bei ihm, was wir gesehen haben. UFO, heftige Show gehabt, also richtig, richtig heftige Show einfach, hast du gemerkt, so okay, dieses Ding, so wenn du so der Closing Act bist, egal ob freitags Shirin David oder samstags UFO, so das, ne, da ist nochmal eine andere Power irgendwie da. Mhm. Und Samra war halt geil zu sehen, aus so den gleichen Gründen wie bei Jizzes, ne? Der ist nicht so auf jedem Festival da, der macht sich so rar, was Festivals angeht. Und Samra war ja bei mir in den letzten Jahren auch echt häufig am Ende des Jahres so unter meinen Top 5. Stimmt. Und ich habe dann auch nochmal so gemerkt, so ey, so viele Songs, die ich halt so von dem feier, wo ich die Texte kann. So, das ist mir zum Beispiel bei UFO aufgefallen, ne? UFO habe ich ja früher auch krass gefeiert, aber ich höre die Musik nicht mehr so häufig und habe so gemerkt, so ey, krass, ich kenne die Texte teilweise, kann ich gar nicht mehr so gut mitrappen, aber bei Samra war echt so, gerade als er dann auch die Songs aus der Berlin lebt 2 Phase gespielt hat, sowas wie Hurakan oder Zombie oder sowas, war echt richtig, richtig gut, dann auch noch mit Pyrotechnik drin im Publikum, so hat sich auch was überlegt und man hat auch so gemerkt, dass es so Samra gerade so richtig, richtig gut tut, wie er da auf der Bühne steht und so sieht, so ey, die Leute gehen auch ab, die feiern's und sowas, man hat so, irgendwie war das so ein schöner Moment, muss ich sagen.
Ey, das finde ich auch. Ich finde, man hat bei dem Festival so bei vielen Artists, aber ich finde vor allem auch bei Samra gemerkt, wie viel denen das bedeutet, da zu sein und dass die nicht einfach nur eine Show runterspielen und wieder nach Hause fahren, sondern dass die sich wirklich Gedanken gemacht haben, dass die auch zwischendurch mal so sagen, so Leute, ihr wisst nicht, wie krass das gerade für mich ist. Ich habe lange nicht mehr so eine Show gespielt, so eine Energie vom Publikum gespürt und so. Und das so, man hat das einfach gespürt. Also das war, ja, bei Samra war das echt krass. Der war auch so wirklich, wo wir dann so im Publikum standen, so dachten so, Alter, krass, Samra, auch Legende, muss man mal so gesehen haben irgendwie. Ich muss sagen, bei mir Highlight war wirklich nochmal UFO. Das war irgendwie so, ich habe auch so ein bisschen Parallelen gemerkt zu Playboi Carti beim Splash Festival, was ja da so mein Highlight war, weil es so vom Auftritt-Vibe her ähnlich war, so ein bisschen schockierend, so ein bisschen so punkmäßig auch irgendwie, weiß ich nicht, wie man das so ausdrücken soll. Aber das war dann auch wirklich, da kommt so dieser Rauch und auf einmal steht so UFO vor dir und es war so skurril. Der hat auch wirklich so eine Rolle gespielt am Anfang, also die ganze Show lang, aber vor allem am Anfang, dass er wirklich so todesernst war, so seine Parts gerappt hat und dann läuft der so straight über die Bühne und sagt so, Moshpit auf. Moshpit auf und schreit so auf einmal, ja. Also immer so, das hat er so, der hatte so kleine Moves drauf, die der immer wiederholt hat. Also das hat er so übel oft gemacht. Oder auch so Bewegungen, die der immer so drauf hat und immer wieder wiederholt hat, aber so, die trotzdem so ein bestimmtes Bild gemacht haben. Und du hast halt gemerkt, er hatte wirklich so sein Film drauf am Anfang. Und dann ist er aber manchmal so aus dieser Rolle rausgefallen, wenn zum Beispiel Leute aus dem Publikum so irgendwie so ein Plakat hochgehalten haben, ja, dann guckt er so drauf und auf einmal lacht er so kurz und du hast so gemerkt, oh shit, der hat danach so gemerkt, shit, ich wollte ja gerade gar nicht lachen, weißt du, was ich meine, so. Mhm. Und dann hat er auch diesen Fan auf die Bühne geholt, das ist auch so ein Video, was wirklich viral gegangen ist, da hat UFO auch dann so im selben Slang wie dieses Moshpit auf, ja, stand er so auf der Bühne und dann hat er so kurz zwischen zwei Songs geredet und meinte so, ja, da unten steht einer mit einem T-Shirt, wo drauf steht, er wird gerne auf die Bühne kommen, läuft so ein paar Schritte und so, kann hochkommen. Und dann wurde der so hochgeholt von dem Manager irgendwie, auf die Bühne gebracht und dann hat UFO mit ihm einen Song gespielt, Stay High 2.0. Und das ist ja jetzt auch nicht so der übertrieben bekannteste Hit von ihm, muss man sagen. Aber dieser Fan hat so krass abgerissen, der kannte die kompletten Lyrics und auch, also oft, wenn so Fans auf die Bühne geholt werden, dann, du merkst so, okay, die sind jetzt nicht trainiert, wie atmen die zwischen den Parts und so weiter oder die schreien einfach nur ins Mikrofon, ja. Als ob der so seit so 2 Jahren sich auf diesen Moment vorbereitet hat oder so, der konnte das so perfekt mitrappen und du hast auch gemerkt, manchmal wollte UFO so das Mikro wieder zurückhaben und dann so übernehmen und er hat einfach so festgehalten und so weiter performt und sowas. Also das war echt absolutes Highlight irgendwie. Ich feiere das auch generell so, wenn die Artists so die Crowd mit einbinden, so wie bei Shirin, wie bei Ding jetzt, wie bei UFO irgendwie, auch wenn die manchmal zwischendurch auf diesen großen Bildschirm so die Crowd zeigen und du halt so siehst, wie alle mit abgehen. sehr, sehr geil, muss man sagen. Und ich feiere halt auch so Heroes. Was ich halt auch sehr, sehr nice finde, ist, dass es halt ein Tagesfestival ist. Heißt, du bist dann da am Abfeiern mit deinen Leuten, gehst übel ab, aber abends gehst du in ein entspanntes Hotel zurück, fällst in ein weiches Bett. Wenn du aufwachst, gibt's gutes Frühstück. Wir waren ja da in diesem Intercity in Hannover. Sehr, sehr geiles Hotel, übel großes Blick über ganz Hannover, wachst auf, erstmal so schöner Morgen und so und bist wieder komplett recovered für den zweiten Tag und auch nach dem zweiten Tag dann für die Heimreise nicht so komplett am Arsch bist. Deswegen echt Big Shoutout auch an unseren Partner. Wir haben ja mit Intercity Hotel haben wir so eine Partnerschaft, waren der schon häufiger auch in anderen Hotels von denen immer geil. Deswegen Shoutout an Intercity, das hat wirklich dieses ganze Erlebnis dann nochmal perfekt gemacht.
Yes, und unser Hotelzimmer war ja auch nice, irgendwie so im 13. Stock und ey, ich bin übertriebener Fan von so Stadtkarten und was mir so in Paderborn schon aufgefallen ist, da war so eine Stadtkarte über dem Bett so drauf, ne, aber so voll groß und auch so mit so Details, was so die Highlights in der Stadt sind und so, und ich dachte halt, okay, das wäre nur so in dem Intercity in Paderborn und jetzt war das halt in Hannover wieder so und das ist wirklich für mich so ein Traum einfach, weil man kann so übers Bett schauen und sieht so, ah geil, und da ist jetzt so die Innenstadt und da ist dann so die Kirche und der Hotspot und
weil
so.
Weil wenn du im 13. Stock bist und dann guckst du aus deinem Fenster raus und guckst dann so, ah, da ist die Kirche, da ist das Fußballstadion, da ist dann das Heroes und sowas, weißt du, wenn du genau, so alles vergleichen kannst mit der Karte.
Genau, das so nebenbei, und wenn ihr selber noch auf Festivals diesen Sommer geht, dann checkt unbedingt mal die Intercity Hotels ab, weil die gibt's an jedem, die sind ja auch immer sehr zentral gelegen, also ne, unseres war jetzt am Hauptbahnhof direkt in Hannover, also eigentlich richtiger Traum, weil wenn man dann auch nachts nach Hause kommt oder abreist, ist man halt direkt ja am Spot, von wo aus man überall hinkommt. Oder wenn ihr natürlich auch einen Citytrip plant, dann genauso gut, und das Intercity hat da nämlich noch einen Festival Summer Special und wir packen euch mal den Link in unsere Shownotes, da gibt's bis zu 20% Rabatt und wenn ihr euch da anmeldet, dann sogar bis zu 30% möglich. Alle Infos haben wir euch in die Shownotes gepackt. Und jetzt machen wir weiter mit Sufjan, Nimo, Amo und Ayman. Die haben einen Song rausgebracht, Schlimmer denn je. Und Nimo, hatte ich ja gerade schon erwähnt, der war auch beim Heroes Festival da. Und ich war gestern dann auf TikTok und hatte zufällig, bin ich dann plötzlich bei Nimo in den ins TikTok Live reingekommen und da hat er ein bisschen über den Auftritt gesprochen und ich fand das ganz interessant, was er da gesagt hat. Der war geisteskrank geflasht davon. Also er hat so erzählt, wie er das Ganze wahrgenommen hat. Der hat sich witzigerweise nach dem Auftritt einen Tattoo stechen lassen einfach, also so einen Haar für Heroes, und hat gesagt, er hat das irgendwie mit seinem Bro Dennis auch gemacht und für den war das geisteskrank, der meinte, der war irgendwie, er stand halt so ne hinter der Bühne und hat gesehen, wie viele Leute schon bei ihm vor der Bühne stehen, während halt noch ein anderer Artist aufgetreten ist auf einer anderen Stage und wie viele aber bei ihm schon gewartet haben, und für ihn war das so, er hat sich gefühlt wie vor seinem ersten Auftritt und wollte halt auch von den Leuten, die im Livestream waren und die auch auf dem Festival waren, halt wissen, wie das für die Leute halt rüberkam, ne, weil er hat gemeint so, ey, diese Energie und so war geisteskrank. Und was ich halt besonders spannend fand, war, dass er halt sowas bestätigt hat, was ich auch immer so wahrgenommen habe. Zum Beispiel, als ich bei UFO auf der Tour war, damals 2017, wo er seinen Mega-Hype hatte mit Ich bin drei Berliner und es noch voll die kleinen Locations waren, da habe ich halt gemerkt, wie krass das ist, wenn ein Artist gerade so am Aufkommen ist, ne, und gerade so Lieder sind, die jeder feiert und die sind gerade draußen. Und das hat halt Nimo auch in seinem Livestream gesagt, ey, normalerweise, wenn du die Zeit hast, wo du gerade Hype bekommst, wie ein Artist poppt, dann ist die Stimmung einfach geisteskrank. Ne? So ein bisschen jetzt wie Shirin David, Bauch, Beine, Po, wenn sie gerade ihren Hit rausgebracht hat, alle Leute gehen noch mal mehr ab insgesamt bei ihrer Show, weil man wartet drauf, wann kommt das Lied und alle rasten aus so. Mhm. Und Nimo hat halt gesagt, ne, so bei ihm war das natürlich auch so damals, so die Anfangszeit. Und deswegen war er aber jetzt so geflasht davon, weil so seine krasse Zeit, wo er gepoppt ist, ist ja jetzt, die ist ja jetzt nicht jetzt, ne? Er ist jetzt ein etablierter Artist, aber es hat sich alles so angefühlt von der Stimmung und so. Und ja, ich fand es einfach mega interessant, also was Nimo da erzählt hat.
Ja, Mann, ich erinnere mich auch noch, weil da waren wir so kurz nicht beim Gelände oder haben nicht so die Bühnen gesehen und auf einmal schreien die Leute so laut, also wie bei keinem Artist ist mir das so aufgefallen. Und wir noch so, hä, wer ist denn jetzt gerade dran? Ah, ist das gerade irgendwie Reezy oder so? Ich glaube, der war kurz vor Nimo dran. Und dann sind wir so zurückgekommen, wir so, ah krass, nee, das ist bei Nimo. Und da war wirklich so die riesigste Crowd. Und Ich finde, bei Nemo hat man auch sehr, sehr stark gemerkt, was ich teilweise bei anderen so vermisst habe, dass der einfach so voll honest zwischen den Songs auch redet und halt so auch wieder so erzählt hat, wie viel ihm das bedeutet, hat dann auch irgendwie seinen einen Song seinem Vater gewidmet und sowas, weißt du, so, also, ja, ich kann
und
mir
auch
das schon...
seiner Tochter, glaube ich, einen Song.
Ah, ja, ja, okay, ja, krass, ja. Ja, ich kann mir das echt vorstellen. Ich finde halt auch wirklich, wenn man sich noch zurückerinnert an die Splash-Doku, über die haben wir auch schon mal gesprochen, da war dann so ein Ausschnitt, wo es darum ging, das ging ja so darum, so Splash, wie das sich so entwickelt hat von so ja, Oldschool-Hip-Hop, wie der damals war und dann immer neue Einflüsse dazu kamen und sowas. Irgendwann kam dann so Sido mit Agro Berlin und das war schon so, oh mein Gott, wie können die so auf dem Splash stattfinden? Und irgendwann später gab es dann aber so Haftbefehl, die Aslaks, 385i und dass die es halt richtig schwer hatten, auf diesen Festivals akzeptiert zu werden, sowohl ne, auch aufs Line-Up zu kommen überhaupt. Und auch wenn es dann am Ende so war, wie so, aber jetzt ist es ja gut oder ne, so irgendwie jetzt ist es ja geschafft, so muss ich immer noch sagen, es ist viel rarer, dass man dieses Aslak-Frankfurt-Camp irgendwo sieht, inklusive gesamter Dunstkreis, als andere Artists, die so andere Stile bedienen. Und ich glaube, der Fakt, dass jetzt so viel frischer Wind in diese Bubble reinkommt mit diesen Amo, Amen, diese ganzen Icon Made, Rappler Rue und so weiter, ne, dass die reinkommt, plus dann hast du so Legenden wie so ein Chelo und Abdi und dann hast du noch so diese Hitmaschinen wie beispielsweise so Nemo, dass diese ganze Truppe so viel Aufwind bekommt, das ist einfach schön zu sehen und ich glaube, das ist auch das, was Nemo so ein bisschen meinte, was er da gespürt hat, dass die Crowd wieder so krank elektrisiert war, einfach weil es so wie so drei Generationen fast schon vereint.
Mhm, safe, auf jeden Fall. Und damit eigentlich gute Überleitung, dass wir erstmal den Song reinhören. Da hat sich nämlich Sufjan die von dir eben angesprochenen Amo und Eimen geschnappt und aber auch Nemo, schlimmer denn je.
So viel gerannt, aber nie hat gereicht. Ich dreh mich gefühlt, seit ich denken kann, immer schon hier in einem Kreis. Komm aus dem Dreck, aber finde nicht raus, ich hab Kugeln dabei, wenn der Faden hier reißt. Ich lauf jetzt los, ich hab Nackpack ab, hinten am Block oder mitten in Stadt. Love in the air, es riecht an der Prise vom Material, ich hab Kusch in den Blunt. Ich rauch kein Ace, das ist Kali-Weed, rauch auf vom Joint bis zur Amnesie. Frag nach uns, Job Nummer 1 im Bezirk, why? Unsere Song kannst du niemals verstehen, deine Welt war okay, die hat nie was gefehlt. Wenn du kennst keinen von uns, hast du nur mal gesehen. Deine Hoodies wurden Killer wegen Rivalität.
Ja, Sufjan, Nemo, Amo, Eimen, schlimmer denn je. Und Amo sagt's auf dem Track auch, alles ideal, Moonboys, 385, Aslak, Syndikat, all das ist ja da jetzt vereint, ne? Ideal 385i mit Amo, Aslaks mit Sufjan und Moonboys mit Nemo, der ja Eimen unter Vertrag genommen hat. Und wie du es gerade schon gesagt hast, so dieses Eimen-Amo, das bringt halt auch nochmal so einen frischen Wind rein, dass, glaube ich, auch Nemo dann auf dem Heroes jetzt auch nochmal wieder eine neue Generation an Fans auch anspricht, aber seine ganzen Lieder halt auch mega bekannt sind. Und was halt hinzukommt, hier ja wieder eine mega Kollabo mit sehr vielen Artists auf einem Track. Und ich finde, das hat auch manchmal so eine, ist sehr gefährlich, weil die Artists dann vielleicht nicht so gut zusammenpassen. Aber Nemo hat halt hier so eine Bombenhook.
Ja.
Fabriziert, so, ne, also das ist wirklich wie früher der Nemo, finde ich, und das hat er dieses Jahr schon mal geschafft, nämlich bei dem Track So So Def, der auch eine Mega-Kollabo war, wo ja ein Chelo dabei war, wo ein Abdi dabei war, wo ein Summer Jam drauf war, und auch da hat's Nemo geschafft, so, die anderen haben gerappt und er hat so eine melodische Hook reingebracht mit krassen Betonungen und den Track damit irgendwie auch in so eine tanzbare Richtung gebracht.
Ja, ich finde, das ist auch wirklich so wieder dieser ursprüngliche Nemo-Style, so wie man den jetzt hört, der hatte ja dazwischen diese Phase, wo er so sehr, sehr so artsy auch war mit diesem weißen Bart und sowas und die Musik eher so ein bisschen so mechanischer klang oder sowas. Und ich finde, so wie er jetzt drauf ist, ist einfach der geilste Nemo-Modus. Und ich glaube auch da wiederum, dass der Grund, warum er jetzt wieder so klingt, ist, dass er Leute um sich herum hat, die diesen Vibe so pushen. Auch, dass die Leute wieder so Musik hören, muss man ehrlicherweise sagen, wofür eben diese ganzen Newcomer-Formate auch verantwortlich sind.
Ja, true. Und ich hatte es im Intro schon angesprochen, Nemo und Sufjan, da wurde ein Beef vermutet. Jetzt haben die beiden wieder einen Song zusammen rausgebracht. Tatsächlich ja auch dieses Jahr schon einen, nämlich Immer noch bitter, war auch von den beiden. Und Nemo und Sufjan, ich habe gerade noch mal geschaut, ne, also das ist echt krass, die waren auch schon 2016 zusammen am Chillen. Damals sind die ja beide sozusagen rausgekommen und haben da auch schon viele Songs gemeinsam gehabt, aber irgendwann zwischendurch diese ganze Frankfurter Szene, die ja immer mega connected ist und voll gut zusammengehalten hat, da gab es dann irgendwann so voll viel Kleinkriege. Ich glaube, vieles ist auch nicht ganz an die Oberfläche gekommen, aber bei Sufjan und Nimo wurde das eben auch vermutet und hatte das jetzt auch nochmal bei Reddit nachgelesen, weil wo dann wirklich mal so ein paar Indizien sozusagen nach draußen gekommen sind, ist, als Nimo 2020 irgendwie so ein EP oder Mixtape rausgebracht hat und dann auf Platz 40 gechartet ist und Sufjan dann öffentlich geschrieben hat, wieso chartest du auf 40, du krasser Popstar, war wohl nix mit deinem neuen Management. Nach dem Höhenflug kommt bekanntlich der Fall, Aslaks bis in den Tod, du Tourist.
Krass.
Und das war schon eine heftige Ansage. Aber später hat dann Sufjan eine Story gemacht und gesagt so, weil viele gefragt haben, das war nicht an Nimo gerichtet. Aber es hat sich halt eher so ein bisschen angehört, okay, da gibt's halt viele Leute im Hintergrund, die nicht wollten, dass jetzt halt so, ne, das sind diese Sufjan, Nimo, ganzes 385 wie Aslaks Ding, die sind ja nicht bekannt für, hey, wir dissen uns in der Öffentlichkeit. Und das war schon so irgendwie, okay, da probieren gerade Manager im Hintergrund den Ball flach zu halten.
Ja.
Und auf Reddit war ein Beitrag, wo es dann hieß, dass der Ursprung davon anscheinend war, dass Sufjan mal einen Feature-Part von Nimo wollte für SOS und Nimo, das war anscheinend die Capimo-Zeit und dass Nimo das damals nicht auf die Reihe bekommen hätte, aber das war jetzt einfach nur so von einem Reddit-User geschrieben. Und dieses Jahr wurde dann nämlich erst wieder Beef vermutet, weil Nimo irgendwie einen neuen Freestyle rausgebracht hat und da eine Line drin hatte, du fragst, wann wir droppen, verschiebst dein Release. Und dann hat jemand gedacht, weil Sufjan da auch zu dem Zeitpunkt eine Single verschoben hat, dass das an Sufjan gerichtet war. Aber wenig später haben die beiden dann belegt, dass jetzt alles wieder gut ist bei ihnen. Wie gesagt, ne, die haben einen Song dieses Jahr schon rausgebracht und jetzt auch diesen Hammer-Hit. Und das heißt, da ist alles gut. Und das Ganze ist auch produziert von SOTT, auch ein Produzent, der genau damals mit Sufjan groß rausgekommen ist und jetzt vor kurzem seinen eigenen YouTube-Channel gestartet hat und dort auch ein Video rausgekommen ist mit ein neues Kapitel beginnt und danach auch ein erster Song von SOTT und Sufjan rausgekommen ist, Amigo heißt der. Und viele haben sich jetzt halt gefragt, okay, was plant der da? Kommt da jetzt ein Produzentenalbum raus? Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, in welche Richtung das gehen könnte. Und dachte dann, dass das halt entweder jetzt sowas wird, dass der halt so diese ganze, ne, 385i, Moonboys, Aslaks auf diesem Album, wenn überhaupt ein Album geplant ist, da vereinen könnte. Oder was auch spannend wäre, dass er sich halt komplett öffnet, weil er bisher ja sehr viel halt für Capo, Alles auf Rot hat er damals produziert, ne, also genau für dieses Umfeld gemacht hat. Und es wäre ja eigentlich auch spannend, weil er ist ein krasser Produzent, wenn er jetzt auch andere Rapper aus Deutschland da mal drauf vereint, aber wäre beides irgendwie spannend, weil ne, sowas wie Aslaks Sampler oder so hat man sich ja immer gewünscht und das könnte quasi so ein Projekt sein, was in die Richtung geht.
Ja, und ich meine, er ist ja wirklich so ein bisschen auch dieses Bindeglied oder was, ne, was irgendwie sowas dann ermöglichen könnte. Also wäre stark, aber wenn wir schon über Frankfurter Rap reden und Produzenten, die irgendwas Neues gerade ermöglichen, womit irgendwie eigentlich niemand gerechnet hätte, dann müssen wir auch über Flawless sprechen und über Haftbefehl. Denn der junge Flawless, der ja neulich noch bei uns im Interview zu Gast war, Lennart hatte ja das Interview mit Flawless geführt, hat jetzt irgendwie Baba Haft wiederbelebt.
Yes, genau, denn völlig überraschend sind jetzt letzte Woche 3 Freestyles online gekommen von Haftbefehl, produziert von Flawless auf dem YouTube-Channel von Flawless, der sich jetzt aber vielleicht sogar umbenennen will in Young Kane, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Auf jeden Fall heißt so der YouTube-Channel, auf dem die 3 Freestyles hochgeladen wurden. Und damals im Interview mit Flawless wollte er noch nicht verraten, mit wem er jetzt so zusammenarbeitet nach der Trennung von Flair. Und hatte damals aber den Hinweis gegeben, dass wenn man sein Instagram abcheckt und so schaut, wer ihm folgt, dass man da dann schon so eine Idee bekommen könnte. Und ich hatte das damals mal gemacht. Und da war, glaube ich, der bekannteste und größte Rapper war, glaube ich, Capo, der Flawless gefolgt ist. Haftbefehl nicht, aber ich glaube auch aus dem Grund, dass Haftbefehl eben niemandem auf Instagram folgt. Und auf jeden Fall hat man dann kurz nach dem Interview aber schon gemeinsame Stories gesehen, also dass Haftbefehl eben gerade Mucke macht mit Flawless. Und trotzdem war das dann aber relativ überraschend, dass jetzt diese 3 Freestyles plötzlich hochgeladen wurden. Denn ja, Haftbefehl hat ja auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, ne? Oder zumindest sind sehr, sehr viele Videos immer auf Social Media viral gegangen von Auftritten, wo Haftbefehl echt nicht den besten Eindruck gemacht hat und hat sich ja in den letzten Monaten auch ein bisschen rar gemacht, was Musik angeht. angeht. Also er hatte ja dieses Re-Release von Block Platin rausgebracht und ansonsten hier und da mal Features, aber sonst kam nicht so viel Musik hoch. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass er so alle 3 Wochen mal auf Social Media war, auf Instagram und irgendwas gepostet hat, aber dann meistens sowas wie so, ja, ich bin jetzt erstmal wieder weg. So irgendwie hatte man das Gefühl, er kündigt die ganze Zeit so Pausen an. Und so jetzt nämlich dann auch letzte Woche, da hat er dann eine Story hochgeladen. Ich habe sehr intensiv daran gearbeitet und viel Leidenschaft und Liebe eingebracht. Die Qualität wird für sich sprechen, noch ein wenig Geduld. Und außerdem einen Ausschnitt von Cobra Kopf, einem Lied, was 2011 rauskam von Kollega und Farid Bang und Haftbefehl eben hochgeladen und da ja seinen Part halt in die Story gepackt. Und es hat sich aber so angehört von wegen so Ende August kommt Musik. Und ja, dann hat es aber irgendwie nur 2-3 Tage gedauert und plötzlich waren die 3 Freestyles online.
Stell mir vor, es kommt so statt so JBG4 kommt so irgendwas mit so den 3 zusammen auf einem Album oder so.
Ja, ja, habe ich auch gedacht, weil das ist im Moment noch so dieses Rätsel, was ich so im Kopf habe, wenn man so irgendwie sagt so, ey, da kommt jetzt bald was richtig, richtig Krasses auf euch zu. Also warum hat er diesen Cobra-Kopf-Part gewählt? Ich meine, der ist überkrass, das ist ja dieses mit Schwebebahn in Wuppertal und so, ist ein legendärer Part, der ist richtig, richtig stark. Ich weiß noch, wie ich den so damals so wirklich geisteskrank gefühlt habe. Aber irgendwie so voll komisch, wenn es gerade so um die eigene Karriere geht, dass man dann so einen Feature-Part in die Story packt, weißt du, statt so, es gibt ja auch viele krasse Solo-Lieder von Haftbefehl und dann noch so in diesem ganzen Gerüchteküchen-Ding mit, ist das jetzt Kollegas wirkliches Karriereende und sowas?
Ja, let's see, also was ich auch so spannend fand an diesen Freestyles jetzt ist, dass wir ja letztens erst noch darüber gesprochen haben, wie sich Haftbefehls Stimme verändert hat. Ich hatte ja damals sowas gesagt, dass der letzte Haftbefehl-Part, wo mir bewusst ist, dass er den in jüngerer Zeit aufgenommen hat, war der, wo er bei Kado war von X-Wave, dieses Kütschi Kütschi oder drück Büyük weg, keine Ahnung, wer diesen Song kennt, ja. Auf jeden Fall, da war seine Stimme ja eben so sehr nasal, fast schon so ein bisschen, dass es sich so krank angehört hat, ja. Und dann kam ja eben, wie du gesagt hast, so Block Platin, was so nochmal rauskam, aber da hat er keinen Part neu aufgenommen, sondern es war irgendwie alt, neu gemixt von dem Produzenten. Dann war jetzt das mit Chelo und Abdi, wo du ja deine Theorie geäußert hattest, dass der Part wahrscheinlich schon länger rumliegt, weil es da um diese Encro-Chat-Sachen ging, die ja eigentlich ein paar Jahre schon her sind. Warum rappt man jetzt darüber und sowas, ja. Und jetzt gibt es eben diese 3 Freestyles und man weiß eben, dass die aktuell sind. Und wir können ja gleich mal darüber sprechen. Ich würde sagen, wir hören mal in einen von den 3 Freestyles rein. Es sind ja 3 rausgekommen. Kill Drill Freestyle, der Trap Lord Freestyle und der Endstation Freestyle. Wobei der Endstation Freestyle von den Zahlen her, der ist, der auf jeden Fall am meisten gepumpt wird im Moment. Und ich würde sagen, damit wir alle mal wissen, wie sich der Hafti aktuell anhört und auch was Flawless da so gezaubert hat, hören wir mal kurz rein. Mit Kilos und Ballermord, Frankfurt ist Babylon, Lamborghini in Orange, in Santorini im Sommer. Nächsten Morgen gibt's Kapatu vom Antikrott, Cappuccino mit Kaffee, Bonos, der Knoblauch, denn ich darf kein Koks. Rock'n'Roll ist vorbei, nie wieder Koks. Meiner Tochter zuliebe, ich liebe meinen Sohn. Lass mich um 12 nachts, wie ich mit Gavin Tasch Geld mach. Mittelfinger Ring, glänzt krass, Brillis hängen dran. Yes, also das ist Haftbefehl Endstation Freestyle mit Beatwechsel auch noch drin. Und du hast schon gesagt, so von den Zahlen auf YouTube ist das auf jeden Fall der stärkste von den 3 Freestyles. Bei uns in der Story hatten wir eine Abstimmung drin und haben 38% gesagt, dass Endstation auch ihr Favorit ist. 36% auf Kill Drill und 26% auf Traplord. Also eigentlich auch ein sehr enges Rennen und heißt, dass Haftbefehl insgesamt einen guten Job gemacht hat und mit jedem Freestyle irgendwie punkten kann. Und ich finde, man hat gerade eben gut rausgehört, dieses Nasale, was du gemeint hast. Ne? Ja. Und trotzdem bin ich froh, weil man hat einerseits natürlich dieses Nasale und so, ne, sind wir mal ehrlich, jeder bekommt irgendwie auf Social Media mit, was da gerade um Haftbefehl herum immer so gepostet wird und sowas, ja, von wegen irgendwie Drogenkonsum, die Nase sieht anders aus wie früher und sowas. Und das hört man ja jetzt auch, ja, also irgendwie hört er sich viel nasaler an als früher. Und gleichzeitig hat man eben auch den Part gehört, wo er irgendwie sowas sagt wie Rock'n'Roll vorbei, nie wieder Koks für meine Tochter, ich liebe meinen Sohn oder irgendwie sowas, ne. Also, wer weiß, was sich da für ein Wandel angedeutet hat. Wir hatten ja auch noch vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, über diese vermutliche Trennung von Haftbefehl und seiner Frau. Jetzt sieht man aber auch sehr häufig wieder die Kinder in der Story von Haftbefehl und sowas. Also wer weiß, ob er da irgendwas so hinter den Kulissen geklärt hat, es ihm besser geht, vielleicht war er in einer Entzugsklinik oder so, man weiß es nicht, aber man kann es nur hoffen.
Ja, und ich glaube jetzt auch dieses positive Feedback auf die Musik wird ihm halt mega gut tun. Also so viele Deutschrapper habe ich auch in den Kommentaren in Instagram und so gesehen, die gesagt haben, Alter, das ist somit das Krasseste, was dieses Jahr rausgekommen ist, hat richtig viele Props bekommen und es stand, glaube ich, schon mal so im Raum, ob Aslak Stereotyp 2 kommen soll. Also, ne, das war ja so Haftbefehls Durchbruch damals, sein erstes richtiges Studio-Solo-Album. Die Art, wie er damals gerappt hat, hat mich übertrieben abgeholt, so eher so ein bisschen langsamer gerappt und habe ich immer krasser gefunden, als dann diese Zeit mit Russisch Roulette und so kam, wo dann so mehr geschrien wurde und so, ne? Also mir hat so dieser Haftbefehl von früher immer ein bisschen besser gefallen und gerade bei diesem Kill Drill Freestyle fand ich das auch sehr, sehr stark und er hat auf einem der Freestyles auch so eine kleine Ankündigung gemacht, weil es gibt ja dieses Ding mit, ne, kommt das Album wieder im Winter und das hat er da so aufgegriffen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, kann man sich auf jeden Fall, egal wie das Album heißen wird, darauf freuen, dass im Winter ein neues Haftbefehl-Album erscheinen wird.
Ja, auch witzig mit diesem so, dass du halt den Haftbefehl von früher so anders feierst irgendwie. Das war zum Beispiel auch bei Kollega so ein Ding, dass das halt immer Fans gibt, die so sagen, ey, okay, ich finde halt diesen Kollega von damals so übel nice von diesen ersten Tapes, von den ersten Alben und so weiter. Und jetzt hat tatsächlich ein Fan sich die Mühe gemacht und hat ein eigenes AI-Modell geschrieben und das komplette, diese komplette Tony-Style-EP, die ja quasi noch bei dem Album beilag von Still King, hat diese EP über dieses AI-Modell laufen lassen und jetzt gibt es quasi das komplette Kollega-Album, das Kollega jetzt aufgenommen hat, mit der Stimme von Kollega von damals. Also das ist zum Beispiel auch so eine Funktion von künstlicher Intelligenz, dass man dann, du kannst Rapper, die aktuell was aufnehmen, wieder so klingen lassen wie früher und das gar nicht mal so umständlich. Also ich glaube, das wird sehr, man hört ja jetzt schon, dass irgendwie so Drachenlord rappt irgendwie das und das oder Montana Black kommt da und so. Ne? Also ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mehrere Versionen von dem Album.
Ey, mir reicht sein Haftbefehl so vom Stil her wieder in diese alte Richtung ein bisschen geht, aber man halt auch raushört, okay, da ist der Haftbefehl 2024. Aber ja, sehr geile Kombo mit Flawless oder Young Kane, wie auch immer er jetzt heißt. Da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden und ich bin sehr gespannt auf dieses Album und wer weiß, was da noch alles mit dabei ist, ob sich Gerüchte um Kollega oder Farid Bang auch bewahrheiten, was es mit diesem Cobra-Kopf-Part in der Story zu tun hatte von Haftbefehl. Aber es gibt noch ein anderes musikalisches Comeback, über das wir sprechen müssen und das ist Raf Camora, der ja jetzt auch ein bisschen länger weg war durch seine gesundheitlichen Probleme. Da sprechen wir gleich genauer drüber, aber jetzt, Sherwin, gib mir erstmal einen Part.
Okay. Ey, yo, Kollega Rap von Eckzellenwänden, Karriere vorbei, doch die Legende am Glänzen, Trends, die sich changen, die Konstante bleibt Deutscher Plus, also folgt diesem Podcast, Baby, und raus geht ein Kuss.
Geil. Yes. Ja, Kollega begleitet dich gerade auf jeden Fall.
Ja, wirklich, also die ganze Zeit. Deswegen, yes, wenn es euch gefallen hat, folgt gerne dem Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Und ja, kommen wir mal zu Raf Camora, beziehungsweise kommen wir erstmal zu Falco, ne? Weil dieses Lied hat echt so krasse Flashbacks bei mir ausgelöst. Ich weiß noch, wie ich so als kleiner Junge mit meiner Stadtbüchereikarte mir immer so CDs ausgeliehen habe bei der Stadtbücherei. Und da gab es dann auch ein Falco-Album und damals hatte ich noch gar nicht so irgendwie so Musikwissen, keine Ahnung, habe dieses Album gesehen und es sah so crazy aus irgendwie vom Cover her und hatte mir dann eben Out of the Dark into the Light von Falco das Album geholt und da ist dann der zweite Titel auf diesem Album, ist eben der Titeltrack Out of the Dark und ich weiß noch, wie ich damals als so kleiner Junge, der überhaupt keine Probleme im Leben hatte oder irgendwas, diesen Song gehört hat und der hat mich so getroffen im Herzen und er war wirklich so crazy, atmosphärisch, alles so. Ich habe gemerkt, dass da irgend so ein Leiden in diesem Song ist und es war wirklich, ja, ein Song, den ich nicht vergessen werde. Ich höre gerne Falco. Also ich habe auch so, keine Ahnung, immer mal wieder mir die ganze Diskografie wieder reingezogen. Aber Out of the Dark ist definitiv einer der Tracks, die einen ganz besonderen Platz in meiner Erinnerung haben. Und jetzt hat Raf Camora zum ersten Mal diesen Song gesampelt. Also nicht, dass Raf Camora ihn zum ersten Mal gesampelt hat, sondern meines Wissens nach überhaupt jemand zum ersten Mal diesen Song gesampelt hat von Falco. Und Dementsprechend ist da natürlich auch eine große Erwartungshaltung, teilweise auch Verantwortung dann auf dem jeweiligen Künstler, der das samplet, wie jetzt Raf Kamora. Und es ist eben auch die zweite Single aus Anthrazit Forever, was wahrscheinlich dann das neue Album wird, wo dann das drauf sein soll. Das Ganze kam jetzt raus mit einem richtig krassen Video und so weiter. Und der große Kritikpunkt an diesem Song von Raf Kamora ist eben bezogen auf, wie kann man den Falco-Song so gestalten, wie du das jetzt gemacht hast, ja. Aus diesem Grund, weil vielleicht nicht jeder den Falco-Song kennt und es wichtig ist für das folgende Gespräch, dass ihr dafür ein Gefühl habt, spiele ich mal kurz das Original von Falco ab und dann hören wir in den Song von Raf Kamora rein.
Es kann weg zurück, das weiße Licht kommt näher, Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich dann sterben, um zu leben?
So, ihr hört schon, es ist intensiv, es ist emotional, es ist crazy, ja. Aber ja, also, Raf Kamora hat das Sample genutzt und zwar gibt es jetzt den gleichnamigen Song, er heißt auch Out of the Dark und wir hören jetzt mal in das Teil von Raf Kamora rein, let's go.
So gut war damals, bin längst auf Nando, Frequenz, Cybertrunk, in Bands, Hochgedammer, bewaffnet und senkte, Legend, gerne ficken, Vienna, probieren, du willst wohl mir Mina. Out of the dark, wo du bin dort, wo du nicht bist. Erste Liebe bleibt nur die Streets, mach deine Import mit Ober-Eats. Out of the dark, start nicht, vor allem auch Suizid. Doch nein, nicht in Nieren, ich bin out of the dark.
Ja, und ich weiß noch, als ich am Wochenende auf Lennart und Willem getroffen bin, dann habe ich einerseits erzählt, dass ich die ganze Zeit Kollega rauf und runter höre und andererseits aber auch dieser Song mit diesem Ferrari Weiß Atari Lights mir nicht mehr aus dem Kopf rausgeht und habe mich trotzdem im gleichen Atemzug darüber beschwert, dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie so ein Song ist, wo sich Raff das auch so ein bisschen leicht gemacht hat. Es ist so ein, er hat mal wieder so dieses typische Raff-Modell benutzt, ja, und jetzt mit diesem Sample und so und es bleibt natürlich im Kopf, aber trotzdem ist es so ein bisschen zu simpel. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich der Auffassung, oh mein Gott, der Song ist gerade, geht gerade geistkrank durch die Decke und bekommt nur positives Feedback, bis ich dann jetzt ein bisschen später mir mal so die YouTube-Kommentare durchgelesen habe und da war ich schon so ein bisschen überrascht, weil ich selten so direkt Kritik an was von Raff lese. Das oberste Kommentar bei mir war, leider viel zu generisch, nicht deep, wenn man Falco samplet, sollte es irgendwie ... einzigartig sein, da wäre viel mehr drin gewesen. Zweites Kommentar war, hätte was Deepes mit dem Sample mehr gefühlt. Und dann habe ich mal geguckt, es gibt ja laut.de, die immer mal so ja bisschen umfangreichere Musikrezensionen schreiben. Und da war der Titel von dem ganzen Ding Kreative Bankrotterklärung, Out of the Dark. Und der Text, und im Text geht's dann darum, das Sample ist wirklich das Einzige, was diesen Track ansatzweise catchy macht. Warum dann nicht gleich Falcos Original hören? Immerhin müsste er sich da nicht unterbrechen lassen von Raffs Genuschele über weißes Pulver, seinen weißen Ferrari und die weiß gekleideten Speichellecker, die ihn umschwirren. Pardon, ich meinte natürlich sein, in Anführungszeichen, Team, also auch wild gefrontet irgendwie. Und dann so, geht das eigentlich nur mir so oder ist Raf Kamora wirklich von Jahr zu Jahr schwächer zu verstehen? Die Hälfte der übersichtlichen Lyrics dieses Tracks musste ich tatsächlich nachlesen. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Es steckt original nichts drin, dass er nicht schon im letzten Track gesagt hätte, er kommt aus Wien, war eine Weile weg, ist jetzt zurück, geht auf Platz 1. Ja. Ey, ich war echt überrascht, was da gerade für ein wilder Gegenwind irgendwie auf Raff zukommt. Also hatte das nicht so erwartet.
Ja, vor allem, also das, was jetzt bei laut.de kritisiert wird, dass Raf Kamora auch mit in der Hook zu hören ist, ne, nicht nur das Sample, war eigentlich was ich als positiv wahrgenommen habe insgesamt. Ich glaube halt diese Kritik an, ja, Raf Kamora bringt halt ein bekanntes Sample, vom Inhalt ist Raf Kamora nicht mehr so stark wie vor 10 Jahren noch und sowas, das ist halt was, damit muss ich Raff die ganze Zeit umherschlagen. Jetzt hat es vielleicht nochmal eine andere Aufmerksamkeit, weil Falco auch nochmal so einen Legendenstatus hat. Und Raff betreibt ja gerade auch seine WhatsApp-Gruppe sehr intensiv. Raff ist ja jetzt auch gerade erst wieder seit 2 Wochen aktiv auf Instagram. Und vielleicht auch da, um mal aufzuklären, wer das nicht mitbekommen hat, ne, Raf Kamora hat ja Anfang des Jahres einen Hörsturz erlitten und musste seine Tour absagen und sich deswegen auch so lange zurückgezogen und wirklich komplett Instagram mal geskippt und ja sich um seine Gesundheit vorwiegend gekümmert und eben dann auch irgendwann wahrscheinlich angefangen, neue Musik zu produzieren. Und jetzt, wo er zurück ist, hat er gesagt, so, er will jetzt auch Social Media ein bisschen anders konsumieren und nicht mehr auf Instagram alles Mögliche halt zeigen in seinen Stories, sondern dafür dann lieber eine WhatsApp-Gruppe halt machen, wo seine Fans halt reingehen können, die sich wirklich dafür interessieren, was bei ihm halt jeden Tag abgeht. Und da schickt er jetzt immer Updates rein und die Gruppe hat mittlerweile auch schon über 60.000 Follower zum Beispiel. Und er hat da jetzt nämlich reingeschrieben: Ich wollte das Falco-Thema nicht aufmachen, weil ich manche Kommentare dazu gar nicht nachvollziehen konnte, aber ich hoffe, dass ihr zumindest wisst, dass eine Hommage an einen Künstler, sei es Samplen oder Covern, immer eine Geste des Respekts ist. Und welchen Stellenwert Falco für uns Wiener hat, muss ich gar nicht erst erwähnen. So, das war sein Statement auf WhatsApp dazu. Und ich meine, also Raff hat ja auch schon sehr, sehr häufig Falco irgendwie gehuldigt, deswegen war jetzt also auch in meiner Wahrnehmung gar nicht so dieser krasse Wirbel jetzt darum, also um dieses Lied oder was ja Raff mit diesem Sample gemacht hat. Also ich war jetzt gar nicht so schockiert, wie viele Kommentare auf YouTube.
Ja, ich meine, trotzdem zeigt es auch, dass diese Kritik an Raff rangekommen ist. Ist ja klar, wenn es die Top-Kommentare auf YouTube sind und so weiter, ne? Man muss dir aber auch recht geben. Also ich habe das auch irgendwo gesehen, dass Raff ja voll oft sowas immer sagt, wird so irgendwie so größter Musiker Wiens nach Falco oder immer so, also das ist ja immer so, er betont Falco, aber er stellt sich nie selbst über ihn, sondern er gibt immer Falco die Props, so ne, größter Artist irgendwie. Ich muss der Kritik ein bisschen recht geben und andererseits aber auch wiederum nicht. Also ich finde zum Beispiel, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich finde das Sample ist wirklich so krass, also da hätte man auch wirklich irgendwie mehr rausholen können, auch aus dem gesamten Prozess drumherum, wie das dann vermarktet wird und so. Es ist so ein einmaliges, krasses Sample und dann irgendwie, keine Ahnung, jetzt werden halt die ganze Zeit dann so Tanzvideos dazu gerepostet oder so. Ich weiß nicht, klar kann man das so machen und sowas, ja. Aber irgendwie hatte so gedacht, okay, das Sample ist wirklich zu krass, um den Song so zu machen, weil, wie gesagt, der Song erinnert mich musikalisch auch an vieles, was wir schon von Raff Kamora kennen. Und irgendwie wäre das mal so eine Möglichkeit gewesen, so zum Beispiel so ein reflektierter Song von Raff Kamora oder so. Mhm. Nur so Wunschdenken wäre möglich gewesen. Aber was ich auch noch ein bisschen schwierig für mich ist so, wo ich den Song auch so einordne, weil der Song an sich ist ja safe so ein materialistischer Party-Track irgendwie. Gute Laune, Ding, bin aus Wien. Eigentlich auch in einer gewissen Weise schon, was die halt auch gesagt haben jetzt in dieser Kritik, ja. Es ist ja schon von den Lyrics so, ja. Aber das Sample ist ja so mies melancholisch. Also dort geht's um, Achtung, so Triggerwarnung, ja, also irgendwie um so Suizid, um Drogensucht, ja. Irgendwie, keine Ahnung, der ganze Song ist super tragisch, das Video, alles ist so schmerzerfüllt und sowas, ja. Und das kombiniert mit diesem Party-Track ist für mich sehr, 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 sehr schwierig irgendwie. Und dann ist es so dieses Out of the Dark und denkst du, so, oh mein Gott. Und dann kommen so Lyrics, zum Beispiel, man hat es gerade gehört, kein Benz, Rauch, Ketama, bewaffnet und sehr intelligent, keiner fickt mit Vienna, probier, wenn du willst, hol mir Mila Kunis. Und so, auch da auch noch so ein anderer Kritikpunkt, der in so eine andere Richtung geht. Aber wenn man jetzt so den Reim gesucht hat, den gibt's da nicht, ja, weil Raff reimt es so mit so, kein Benz, Rauch, Ketama, bewaffnet und sehr intelligent, keiner fickt mit Vienna, probier, wenn du willst, hol mir Mila Kunis und so. Ich kann überhaupt nicht das gerade wiedergeben, ja. Aber man checkt so könntest du alles so, geh zum Döner und kauf mir einen Döner, beleg mit. Also du kannst ja alles, was du sagst, kannst du ja in diesem Style so rappen, ja. Wenn man dann so von Kollega kommt mit Excel entdecken auf Excel entdecken und Excel entdecken und sowas, ja, dann bist du so, also das, keine Ahnung, das war so ein Punkt, der mir jetzt so direkt aufgefallen ist, dass sich halt wirklich der Part nicht reimt und dass man dann auch wirklich nochmal so nachlesen muss und merkt, ah, da reimt sich ja wirklich gar nichts irgendwie und das dann so in Kombination wieder mit diesem legendären Sample, ja, das ist so ein bisschen, wo ich dann recht geben muss.
True, also auch wenn man halt so wirklich den Hintergrund weiß, was mit dem legendären Sample, was da inhaltlich wirklich mit dabei war, dann stimmt es schon, dann kann ich auch viel, viel Kritik dann doch eher nachvollziehen. Raff Kamora hat wiederum dann am Wochenende auch in der WhatsApp-Gruppe vielleicht auch wegen dieser Kritik eine Umfrage gemacht, welche Songs denn die Fans am meisten feiern. Und das ist natürlich geil, ne? Wenn du da so eine Gruppe hast, wo jetzt wirklich deine Hardcore-Fans da nur drin sind, kannst du dich natürlich schon gut orientieren. Und ja, die Auswahlmöglichkeit Diepe Songs hat auch damit klar im Abstand gewonnen. Danach Motivationssongs, dann Party-Songs und Love-Songs eher am Ende. Also ja, schon krass eigentlich. Und Raf Kamora, ich meine, der ist ja ein Mensch eigentlich, der viel reflektiert und jetzt auch gerade nach so einer Zeit, die er da durchgemacht hat, ne, lange weg gewesen und so, da wäre vielleicht dann tatsächlich auch das Potenzial gewesen, um ja ein bisschen deepere Texte mit reinzubringen. Jetzt eine Frage, weil du das gesagt hast. Glaubst du, das neue Album wird Anthrazit Forever heißen?
Genau, also laut Genius ist der Song Teil von dem Album Anthrazit Forever. Und was da eben auch noch besonders ist, man sieht tatsächlich schon die Songs, die da drauf sein sollen anscheinend. Also es sind 8 Songs, die da aktuell angegeben sind. Einerseits Anthrazit Forever, der ja ein, zwei Wochen davor rauskam. Dann eben jetzt Out of the Dark und dann aber noch Cry Me a River, Squadra, Vienzo, Nur Du, Chanel und Mach Papier. Also es sieht so aus, als ob das jetzt irgendwie das neue Projekt ist. Weil wir haben ja auch schon überlegt, ist es sowas wie so Anthrazit RR, der dritte Teil dann sozusagen irgendwie.
Ich glaube es ehrlich nicht. Also ich glaube nicht, dass Anthrazit Forever rauskommt. Ich war auch überrascht davon, dass er irgendwie diesen Song so rausgebracht hat. Das war ja dann auch, er war ja auf Island, hat dort Video gedreht für dieses Anthrazit Forever. Und als dann die Ankündigung kam, dachte ich, okay, da kommt jetzt vielleicht ein Album oder Best-of oder ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht auch Remastered oder irgendwie nochmal ein paar Bonus-Songs raus zu ja dem originalen Anthrazit-Album von damals, von 2017. Aber irgendwie kam es mir dann so vor, das war jetzt halt einfach nur so ein Geschenk an die Fans, ein Song, Anthrazit Forever, und das jetzt Out of the Dark eher die erste Single vom kommenden Raf Kamora Album ist. Also so war meine Interpretation jetzt.
Ich weiß nicht, so, weil die Tour heißt ja auch Anthrazit Forever Tour.
Ah, okay. Krass.
Und
ja, gut.
Ich kann mir halt vorstellen, dass dann vielleicht ist es so ein Zwischending irgendwie, dass halt jetzt wirklich, es kommt nicht ein neues Raf Kamora Album raus, was von Grund auf neu ist und irgendwie, keine Ahnung, so die über 10, keine Ahnung, so 20 Songs oder sowas drauf sind halt, sondern sowas wie so, jetzt kommt Anthrazit Forever, da sind jetzt diese 8, 9 Lieder drauf und halt alles von davor nochmal. Und dann hat er so 8 Songs, die man so auf Tour so mit reinnehmen kann, plus halt so alles, was man schon kennt. Und danach kommt dann wieder so ein komplett neues Raf Kamora Album.
Okay, ja gut, dann hört sich's eher so an, als würde wirklich so eine Art EP oder sowas dann erscheinen, jetzt passend zur Tour.
Ja. Ja. Ja, genau. Und was noch, ich wollte jetzt auch nochmal was Positives, also ich wollte nochmal so ein bisschen die Kritik auch entkräftigen, die ich ja gerade so ein bisschen aufgebaut habe hier. Einerseits auch 100%, was du auch schon so eben so ein bisschen erwähnt hast, ja. Ich finde halt so, wenn alle sich jetzt aufregen, so, ey, bei dem Sample hätte ich was anderes erwartet, ja. So, wenn man mal überlegt, für was für Musik man halt Raf Kamora kennt aus den letzten Jahren, dann ist es eigentlich so voll klar gewesen im Vorfeld, wie sich der Song anhören wird. Also das wäre zwar so voll die Überraschung, die sich jeder gewünscht hätte, vielleicht mit sowas Deepen, was aber trotzdem irgendwie krass ist, ja. Aber so ehrlicherweise ist es halt genau der Raf Kamora-Style. Jetzt nimmt er halt dieses Sample. Er hat's, finde ich, auch jetzt nicht komplett beschissen eingebaut. Also ich feiere auch die Hook mit diesem Hey, was noch so im Hintergrund kommt. Und irgendwie, weißt du, so, also ist nicht schlecht, aber es ist ja wirklich der Raf Kamora-Style. Und das ist jetzt das Wildeste, erinnerst du dich noch daran, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, 2018 kam ein Album raus, das hieß Falco, Sterben um zu leben.
Mhm.
Und auf diesem Album war so halb Deutschrap vertreten und die haben Falco-Hits nochmal neu aufgenommen, ja. Bis auf Out of the Dark, muss man ehrlicherweise sagen. Da habe ich ja eben schon erwähnt, das war das erste Mal jetzt mit Raf Kamora, dass dieser Song gesampelt wurde. Alles andere, aber Rock Me Amadeus, Der Kommissar und die ganzen Biggest Hits, Junge Römer, alles mögliche, was man so von Falco kennt, ja, wurde da gesampelt. Und da waren zum Beispiel drauf so, also Contra K, Sido, San Diego, Haze, Alias, Chelo und Abdi, Omeka, Frauenarzt und sowas, ja. Und wenn man sowas zulässt, ja, also die Person, die ja so die Samples freigibt von Falco, ja. Also, sorry, so Raf Kamora ist halt wirklich der größte Rapper, Artist Österreichs, Wiens im Moment, ja. Dass der sich an Falco-Sample ranwagen darf, fair, vor allem, wenn man halt davor Omic K und Haze und weiß ich nicht, Frauenarzt und so halt auch die Samples freigibt. Weißt du, was ich meine, ja. Und True. Da war echt teilweise, boah, also ich weiß nicht, also so hört euch mal dieses so Amadeus-Ding von San Diego an. Ich finde, da kann man dieses Fass aufmachen mit so die Legacy von Falco, bisschen beschmutzt mit irgendwie so.
Ja. Also, ja, so auf ein ganzes Album auch noch, ja.
Ja, ja, wirklich alles genommen und reingeballert so. Und jetzt, Raff hat ja auch wirklich so Falco jetzt so diese, wieder so ein bisschen halt so wieder zum Thema gemacht und alles, also.
Ja, bin gespannt, mal schauen, ob Raff Camora damit, der hat ja jetzt auch in den ersten 24 Stunden, ne, also das war trotzdem ein riesiger Erfolg, sein Comeback, über 1,2 Millionen Streams auf Spotify gemacht am ersten Tag und visiert damit natürlich auch Platz 1 in den deutschen Single-Charts an, aber ich könnte mir vorstellen, dass es gegen Shirin David ziemlich schwierig ist, die war jetzt zwei Wochen auf Platz 1 und hat auch ja Apache abgewehrt, der seinen Track Miami rausgebracht hat. Und vielleicht steht Shirin David nächste Woche dann immer noch das dritte Mal hintereinander dann auf Platz 1. Wenn nicht, wäre das für Raff Camora tatsächlich seine allererste Solo-Nummer 1 in Deutschland. Also Raff Camora war schon sechsmal auf Platz 1, aber halt immer mit einem Luciano, mit einem Bones MC. Und das wäre dann sein erster Solo-Song, also komplett Solo-Song, der es auf Platz 1 schaffen würde.
Ja, weil das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe mir so überlegt, ey, ist der Song jetzt wirklich streamingtechnisch gut angekommen oder nicht? Und so 1,2 Millionen in 24 Stunden ist ja übel krass, ja. Aber jetzt, also wir nehmen so Montagmorgen auf, ja, ist er so bei 1,9. Also das ist dann natürlich noch was dazugekommen, ja. Aber zum Beispiel ist der halt auch in Modus Mio mit 1,9 Millionen Followern, mit Deutschrap brandneu mit 1,6 Millionen Followern, New Music Friday Playlist mit 800.000 Followern. Also allein durch diese Playlisten kommt ja übel viel mit rein. Dann diese Promo von Raff, dann dieses Video dazu und sowas. Ich kann es gar nicht sagen. Du bist ja mehr so unser so Streaming-Zahlen-Experte. Also ist so 1,9 an einem Montag, ist das eher gut oder eher?
Nee, genau, also das wird dann immer erst an, ne, also heute Abend siehst du dann die Streams, Montagabend siehst du dann die Streams inklusive Sonntag, also das wird nicht okay. Ist keine Live-Übertragung für uns, das sieht man nur bei Spotify for Artists, kann man so live mitverfolgen, also die Künstler selber können das sehen und alle anderen können, ja, das dauert halt immer ein bisschen, bis Spotify die Zahlen aktualisiert und meistens sind es halt knapp 24 Stunden, die es braucht, bis es dann halt die Zahlen dann verfügbar sind und dann immer von einem Tag komplett was oben drauf kommt.
Mhm. Ah, okay, gut.
Deswegen, also insgesamt sind das halt gute Streaming-Zahlen auf jeden Fall, es ist ja jetzt nur, also okay, ne, Freitag sowieso und samstags, ja, keine Ahnung, 700.000 Streams hat er ja dann dementsprechend gemacht. Ich habe gesehen, dass in den Spotify-Charts Shirin David halt im Moment auf Platz 1 ist. Und das heißt, es wird schon schwierig für Raff Camora, glaube ich. Also entweder wird er auf Platz 2 gehen oder auf Platz 1, nehme ich an.
Ja.
Okay. Das wird sich dann zeigen und da können wir dann in der nächsten Folge darüber sprechen. Und an der Stelle war eine sehr geile Folge. Und Augen aufhalten, denn am Donnerstag ist es endlich mal wieder soweit, dass wir ein Interview haben. Ailo war bei uns zu Gast im Podcast. Wir hatten ja Ailo dieses Jahr schon zweimal mit im Podcast dabei. Einmal mit ihrem Intro zum neuen Album und dann auch nochmal mit Bis zur Spree, ein Song, wo ja auch Juju drauf zu hören ist, denn Ailo hat ja vor paar Monaten bei Juju gesigned, offiziell, eigentlich ist das Ganze schon viel länger im Hintergrund auch und darüber sprechen wir nämlich auch im Podcast, wie da überhaupt die Connection zustande kam, wie Ailo überhaupt zu Deutschrap gekommen ist und ganz viel mehr, deswegen freut euch auf ein geiles Interview mit paar Hintergrundinfos zur Musikszene, Ailo am Donnerstag und ja, wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder mit einer regulären Folge, neue Musik, neue Themen, was so abgeht. Bis dahin, macht's gut, passt euch auf und wir hören uns.